Lobpreis Tacheles. Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland. Von Norbert Meyer und Stefan H. Gosch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ich glaube es ist die 9. Lobpreis Tacheles. Wir, der liebe Stefan und ich, machen heute wieder einen Duo-Talk. Heißt, wir sind zu zweit hier und wir möchten unsere kleine Reihe fortsetzen, die wir vor ein paar Wochen mal begonnen haben, zum Thema Lobpreiskritik, Kritik an Lobpreis. Und ein Kritikpunkt, der immer wieder erwähnt wird oder der ganz oft diskutiert wird, ist, wenn wir über Texte reden. Und darum soll es heute gehen. Texte. Dafür wird und wurde man ja auch schon immer heftig kritisiert. Das war ja auch schon zu Luthers Zeiten so. Also der ja bekanntermaßen die Volkslieder seiner Zeit einfach frecherweise umgedichtet hat, neu betextet hat. Und auch der wurde schon dafür kritisiert. Oder noch tiefer zurückgreifen oder so. Ja, wobei es war was anderes mit David und der Kritik, die ihn ereilt hat von seiner Frau. Hatte jetzt nicht so viel mit den Texten zu tun.
Eher mit Kleidung.
Eher mit Kleidung und dem richtigen Stil. Der Haltung, da kommen wir auch noch mal drauf. Es wird auch noch mal ein Thema, aber nicht heute. Und regelmäßig gibt es ja so von Kritikern manchmal ganz harsche Kritik. Die geht so in die Richtung 10 Lobpreislieder und warum wir sie auf keinen Fall mehr weiter singen dürfen. Mhm. Und ich habe neulich mal so ein freches Meme gesehen. Das stand dran, Worship-Lieder, ich sage es auf Deutsch, ein Lobpreisleiter produzierte 10 Heresien in 3 Minuten oder so. Ja, als Schlagzeile aufgemacht, ja, als großer Verriss oder so. Ja. Also du brauchst nicht lange, du nimmst dir irgendein x-beliebiges Lied, nimmst es unter die Lupe, kannst es theologisch zerpflücken und kannst nur zu dem Schluss kommen, also kann man unmöglich singen, es verfüllt ja die Gemeinde, also es bringt ja alle auf eine falsche Fährte. Oder? Ich will sagen, es ist nicht schwer, an dieser Stelle überhaupt mit Kritik anzusetzen oder so.
Ja, genau. Das ist immer auch häufig, ich sage aber mehr, das ist, oder in meinem Empfinden ist, wenn häufig grundsätzliche Kritik an Lobpreis und das, was es für eine gewisse Form von Spiritualität, eine gewisse Altersgruppe betrifft, ist häufig so diese Textgeschichte oder diese Textkritik eigentlich auch mehr so der Türöffner. Eigentlich merke ich häufig, geht es um viel grundsätzlichere Dinge, die bekrittelt werden. Und ich finde auch immer, also meine erste Entgegnung oder Begegnung halt mit Menschen sagt, ja, wahrscheinlich hast du auch recht. Wahrscheinlich ist deine Kritik auch berechtigt irgendwie so. Was mir einfach hilft oder was ich weiß, mit meinem beschränkten Wissen ist natürlich so, wo kommen wir eigentlich mal her? Wo kommen wir sprachlich irgendwie her? Wir beide sind jetzt Anfang 50, so. Und wir sind seit 30, 35 Jahren sind wir mit Jesus irgendwie unterwegs. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin groß geworden inmitten so einer christlichen Musikszene. Ich weiß, meine erste fromme Platte, die ich hatte, die war, also das war deutsche christliche Popmusik und das war Arno und Andreas. Und die hatte schon den schönen Titel Langarbeitsheftspielplatte.
So blaue.
Ne? So, und ich sag mal, sprachlich bin ich natürlich so sozialisiert, wie das ein guter deutscher Bildungsbürger natürlich ist. Das heißt, Sprache ist erstmal der einzige oder der zentrale Punkt von Wesens- und Wissensvermittlung. So, und diese gute Sprache, diese ausgewählte Sprache und diese bewusste Sprache ist das Sprungbrett, mit dem ich Sachen transportieren möchte, mit dem ich mich selber transportieren möchte, wo ich gucken kann, irgendwie, okay, da will ich irgendwie hin und da komme ich her, so. Und jetzt erleben wir natürlich was, und in den 80er und 90er Jahren war halt immer auch mit dieser Sprache ja auch immer so das Anliegen dann irgendwie verknüpft. Das heißt, also wir kennen das ja auch noch.
Die Botschaft.
Die Botschaft oder säkularer ausgedrückt, zum Nachdenken anregen. Ne, Texte sollen zum Nachdenken anregen. Das ist so unsere deutsche Kultur, da kommen wir auch her.
Genau, in der Zeit, die du jetzt gerade erwähnst, früher gab es diese besinnungslose reine U-Musik, also Rock- und Pop-Fraktion und Disco, damals hieß das.
Oh.
So, und da ging es um Balla Balla, Love You Baby und so. Und dann gab es die Nachdenklichen, und im säkularen Bereich waren das die Liedermacher oder Barden genannt oder Chansonniers.
Ja.
Und im frommen Bereich dann ja auch so Singer-Songwriter-Style, hätte keiner gesagt, aber auch
Liedermacher.
Liedermacher.
Also ich glaube, so ein Manfred Siebald, und den würde ich mal so, wer ihn nicht kennt und wer da was fehlt, das ist so die fromme Antwort auf Reinhard May gewesen. Jetzt werden viele von den Jüngeren aus sich fragen, wer war Reinhard May, aber du diskreditierst dich dadurch, wenn du ihn nicht kennst, Reinhard May, dann geh jetzt gerade schnell bei Wikipedia mal googeln, weil das wirklich
hin und
ein Gigant der deutschen Sprache irgendwie ist. So. Und das ist aber etwas so, unsere deutsche Kulturgeschichte transportiert sich über Sprache. Und jetzt kommt Lobpreis. Und jetzt kommt Lobpreis, wo ich sagen würde, ja, das ist schon mal eine gewisse intellektuelle Barrierefreiheit, die so diese Texte irgendwie haben, so, weil das sind jetzt nicht irgendwie Texte, die mich jetzt groß zum Nachdenken anbringen. Und jetzt kommt ja dann mein Punkt, jetzt sage ich mal einen gemeinen Punkt, den ich nachher natürlich dann nochmal revidieren werde, aber der Text ist auch tatsächlich gar nicht so wichtig.
Mhm.
Weil es geht nicht darum, um eine Wissensvermittlung oder eine Wesensvermittlung, dass ich jetzt irgendwie eine neue Erkenntnis irgendwie jetzt bekomme, sondern es geht da eigentlich mehr in eine Form von Zugangsbeschreibung, in einer Form von Beschreibung dessen, ich möchte ja nicht über jemanden singen, sondern ich möchte zu jemandem singen.
Eine Beziehungsbeschreibung, könnte man sagen. Also keine situative Beschreibung, wie es vielleicht ein klassischer Liedermacher gemacht hätte.
Ja.
Der beschreibt eine Situation.
Ja.
Gestern ging ich einkaufen und da ist mir begegnet und dann ist Folgendes passiert und er erzählt eine Geschichte drumherum und so. Das wäre so ein Reinhard-May-Stil. Dem Opa, dem man da begegnet und der ihm eine andere Geschichte erzählt und so, und das in Reim- und Versform verpackt. Genial, super.
Ja.
Aber das ist nicht der Ansatz, sondern kurze Spots, nur die eine Beziehung beschreiben. Das war das Neue zu der Zeit.
Und vor allen Dingen, was es für mich auch hat, und das macht es natürlich für uns Deutsche schwierig, Lobpreis hat auch was mit Gefühl zu tun.
Mhm.
Das ist auch eine, öffnet für mich einen Raum, wo ich nochmal einen ganz anderen Zugang auf meine Gefühle habe, die ich tatsächlich manchmal mit Worten so gar nicht genau beschreiben kann.
Nun kann man sagen, ja, das ist das Uransinnen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, das ist jetzt oft genug wiederholt worden, ne? Ich habe es verstanden. Weißt du? Oder kann man das immer wieder? Oder?
Wenn du, ich sag mal, ich halte dich für sprachlich doch weitaus über dem normativen, normalen begabt als der normalen Menschen, die ich so kenne.
Danke.
Trotzdem, wie viele verschiedene Varianten hast du, und zwar, wenn du es wirklich sprachlich ausdrücken willst, um deiner Frau zu sagen, ich habe dich richtig lieb. Ja,
das ist immer der Punkt, auf den man es dann reduziert, die Beziehung.
So, so. Und das ist für mich das Ding. Lobpreis-Songs sind zum Ersten für mich tatsächlich erstmal Songs, die tatsächlich erstmal, und das kann ich auch erstmal ganz so fröhlich stehen lassen, die für mich auch erstmal tatsächlich aus meiner spirituellen Tradition heraus mich Gott näher bringen. Und zwar nutzt dann Musik für mich das Medium oder ist für mich sozusagen die Wiese, auf der ich dann sein kann, wo ich dann im besten Fall hochtrabend beschrieben Gott begegne oder Gott mir begegnen kann.
Im schönsten Fall.
So. Und ich komme halt nicht nur über die sprachliche Formulierung, sondern ich komme einfach über das, was ich da gerade tue. Und deswegen ist so diese, ich habe es eben schon mal kurz beschrieben, diese intellektuelle Barrierefreiheit, die manchmal auch ein bisschen sich ein bisschen lästig anhört oder auch vielleicht ein bisschen banal. auch die, die auch einem wiederholt vorkommt, ist für mich tatsächlich im Kern nicht reduziert, sondern sie ist, ja, sie ist manchmal allgemein, ja, sie ist manchmal plakativ, weil ich das Plakat selber ausmalen kann. Weil ich nicht jetzt darauf angewiesen bin, dass mir jemand von A nach B mir den Gedanken vor- und nachdenkt und ich eigentlich nur noch sagen muss, ja, toll.
Toll oder formuliert.
Toll formuliert. Oder wie ich vor einem Bild, was schon fertig ist, gemalt ist, ich davor stehe, sondern ich habe sozusagen diese Musik, auch der Text ist im Grunde nur ein Rahmen, den ich selber füllen kann.
Und es geht nicht darum, dass du sagst, oh, toll formuliert, und wäre ich nie drauf gekommen, du bist ein Genius, der du das geschrieben hast,
ja.
Sondern, nee, das sind eigentlich meine Worte. Hätte ich auch so genauso gesagt, ja. Und das ist eigentlich meine Sprache und wie ich sie ganz normal, wenn ich mit meiner Frau rede, wenn ich mit dir rede,
ja.
So rede ich auch mit Gott an.
Oder ja.
So. Und es geht eben nicht darum, und wenn wir quatschen miteinander, so wie jetzt auch, dann reden wir nicht in einer holden Sprache und nicht irgendwie in sehr gewählten Formulierungen, sondern wir quatschen, wie wir uns Schnabel gewachsen. Und das ist auch der Ansatz, und so sollen wir das auch singen und wollen wir das auch singen. Und das ist gerade auch der Sinn.
Du hast ja eben Luther gesagt, und Luthers Wirktiefe kommt ja auch daher, da er eine Alltagskultur, die Leute kannten, aufgegriffen hat und sie nochmal ganz neu auch mit geistigen Inhalten gefüllt hat.
Es ist jetzt ein bisschen undankbar, weil er natürlich sich nicht nur durch seine Lieder ausgezeichnet hat, sondern durch seine anderen Werke. Und die hatten natürlich eine ganz andere auch Worttiefe.
Ja, so. aber er wusste aber auch schon, also dieser Spruch, dem Volk aufs Maul schauen, ja, das ist ja ein Spruch, der ist ja von ihm.
Ich wollte es jetzt nicht widerlegen damit, aber es gehört zur Wahrheit dazu.
Das ist ja auch das, was Menschen, die in diesem Lande Abitur haben und sich dann für Intellektuelle halten, denken ja sehr schnell, dass, Texte, die halt relativ einfach sind, halt keinen großen substanziellen Wert haben können. Und da muss ich ehrlich gesagt sagen, nein, da an der Stelle würde ich widersprechen. Ich kann auch in der Reduzierung, ich kann auch in der gut gemachten Reduzierung auch ein gutes Handwerk erkennen. So. Wo ich mit der Kritik mit kann, ist, und das ist ein bisschen, das sind so die Auswüchse, ich sag mal, wenn ich böse bin, der letzten 10 Jahre, die ich so beobachte, die sprachliche Einfallslosigkeit, die mir manchmal begegnet in neuen Lobpreisproduktionen, wo ich das Gefühl habe, hier wird sich aus so einem christlich erprobten Baustein, Wortsatzkasten, werden sich irgendwie so Textbausteine genommen. Lobpreis-Bingo, genau, oder wie auch immer, die dann einmal kurz im Würfelbecher gewürfelt werden, dann hingeballert werden und zack, habe ich einen neuen Lobpreistext.
Der Verdacht drängt sich auf.
Das finde ich tatsächlich, hat auch zu einem gewissen Substanzverlust dahingehend geführt, dass es neue Lieder schwer haben, sich in Gemeinden durchzusetzen, weil dann doch auch textlich nochmal die Leute zwar gucken, aber dann das Gefühl haben, da passiert gerade textlich nicht so was, das spricht mich nicht wirklich an oder es berührt mich nicht so. Und da bin ich nochmal, dass ich denke irgendwie, hey, da haben wir eigentlich nochmal eine andere Verantwortung, zwar zu gucken, dass ich in einer Form von einer zugänglichen Sprache bleibe, aber dass ich nicht banal werde.
Ich finde viele, noch ein Punkt, du hast es vorhin gesagt, wir kamen daher, dass die Lieder nicht über Gott was gesagt haben, sondern zu Gott und eine Beziehung ausdrücken. Und meine Beobachtung ist auch die, dass in den letzten Jahren immer mehr Lieder wieder erstmal einen Bekenntnischarakter haben, so will ich es mal nennen, oder ja. Bekenntnislieder sind in erster Linie und weniger von einer Beziehung mir etwas nahebringen wollen. Eher auch wieder, wo es um theologische Richtigkeiten geht, erstmal.
Ja.
Was nicht per se schlecht ist. Also ich mache das einfach mal ganz neutral hier auf, als Trend oder so. Vielleicht auch aus der Entwicklung heraus, dass es vorher so ein Übergewicht gab von, ach, mein Herz liebt Jesulein und ich, sag ich mal überspitzt. Also Jesus, mein bester Kumpel und ganz nah an mein Herz und ganz nah an dein Herz und Herz überall Herz hört. Herz, Herz, Herz ist ganz wichtig und Knutsch, Knutsch und so und Kuschel, Kuschel Und das wurde ja auch oft zu Recht kritisiert. Und dann haben viele sich das sehr zu Herzen genommen und haben gesagt, und jetzt schreibe ich ein Lied über das Kreuz. Also, und dann wird besungen, was wir auch lesen können in der Bibel, also oder wie wir es im Glaubensbekenntnis formulieren würden und das in Noten gepackt. Also Bekenntnislieder sind ein eigenes Genre oder so und gehören auch in den Lobpreis, alles gut. Ist deutlich mehr geworden. Man kann heute nicht mehr sagen, ach, Lobpreis ist alles nur so huschi-kuschi und der Jesus und ich und so. Nee, ich finde, diese Lieder sind sehr rar geworden in letzter Zeit.
Ja.
Ob das ein Gegentrend ist, weil man anders sein wollte oder weiß ich nicht, oder was in Richtigkeiten geht, lasse ich jetzt mal dahingestellt oder so. Viele dieser Lieder singe ich auch gerne und sind toll oder so. Mhm. Ist einfach ein Trend.
Mhm. Ist die Frage natürlich, wer setzt diesen Trend?
Ja.
So, ist der jetzt irgendwie gemacht? Dadurch, dass sich Menschen jetzt bei den wenigen Labels, die wir noch haben, sich dann hinsetzen und sagen, Mensch, lass uns doch mal gucken, das scheint gerade ein Trend zu sein, weil wir das gerade so bei den Büchern bei uns gerade sehen, über die Thematik, dass diese Dinger verkaufen sich ganz gut, das scheint also ein Bedürfnis zu sein und wir schreiben mal bedürfnisorientierter so die Songs. Also man darf sich das ja tatsächlich auch manchmal so vorstellen, ja, auch Lobpreisleiter, die davon leben müssen, müssen das konfektionieren, weil am Ende des Tages auch der Wurm dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Mhm. Es ist jetzt zwar eine böse Behauptung, aber soweit bin ich im Thema, dass ich das schon auch so sagen kann.
Ja, so. Wobei du ja dann auch weißt, was bei den allermeisten nicht klappt, ist, wenn du dich vor ein weißes Blatt Papier setzt und willst jetzt was schreiben und auch also quasi als Auftragsarbeiter, das ist schon schwer, das ist schon ein harter Tobak oder so.
Das ich glaube, das geht.
Nicht. Nein, das ja, ist nicht, dass das, es unmöglich
das geht ja,
ist.
Aber das geht ja dann um Handwerk. Das geht ja dann ja. Tatsächlich, also wenn du jetzt dieses Co-Writing nimmst und du warst ja auch schon mal mit oder so und du kannst dich mit guten Leuten zusammensetzen und sagen, so, wir schreiben jetzt mal, um erstmal so zum Warm werden, schreiben wir jetzt erstmal einen Song über eine Banane. So, ne? Und machen eine halbe Stunde, schreiben wir erstmal einen Song über eine Banane. So, und dann ist man miteinander warm und dann kann ich über die anderen Texte irgendwie schreiben. Das ist schon, da geht es ja um Handwerk. Nein, was ich einfach generell, also ich glaube, Relevanz schafft im letzten Grunde nur der Heilige Geist. Und Relevanz schafft in dem Moment nur das, wenn der Text echtes Leben beschreibt. Und jetzt einfach nicht nur ein Geschäftsmodell oder einen ausgetretenen Faden noch ein bisschen weiter austreten, sondern tatsächlich, ich glaube, die Lieder in den letzten 10 Jahren, die in den Gemeinden rumgegangen sind, und zwar deutschlandweit, waren immer Songs, die auch tatsächlich eine gewisse, entweder eine Geschichte transportiert haben oder irgendwas hatten, was man so nicht faken und machen kann, wo man sagen könnte, wenn man nur auf den Song drauf geguckt hätte, hätte man sich fragen können, irgendwie so, was ist es jetzt irgendwie so, ne? Warum ist das jetzt so besonders? Und trotzdem hat es manchmal eine Wendung oder ein so ein Ding. So. Und ich kann da mal ein kurzes Beispiel machen.
Bitte.
Der Song Höher, unter anderem auch von Jenny Pepper geschrieben. Das Lied finde ich relativ banal. Es hat aber in der Bridge einen Hook, eine Textzeile, die finde ich epochal. Die geht so sinngemäß, ich muss sie jetzt aus dem Kopf irgendwie hinkriegen, aber die geht so in etwa, ich kann dich nicht greifen, doch aber mein Herz kann dich sehen. Mhm. Wenn ich es jetzt sage, kriege ich Gänsehaut. Das ist so eine tolle Beschreibung, wie spirituelles Leben irgendwie sein kann. So, und dass einem manchmal Worte fehlen, aber trotzdem irgendwas in mir erkennt dich und wir kommen in einen Takt, einen gemeinsamen Takt rein und so und das so. Und das, sowas finde ich cool. So, und das kannst du nicht machen. Das hat ein gewisses sprachliches Handwerk, ja, aber ich glaube, sowas kannst du nicht konfektionieren. So, und das ist es so. Nochmal eine ganz andere Geschichte ist natürlich, dass aber ich glaube, der Trend, das wollte ich dich mal fragen, wie du das so wahrgenimmst. Der Trend zu einem, wie soll ich sagen, Elberfelder Ansatz, englische Lieder 1:1 zu übersetzen ins Deutsche, ist zum Glück endlich vorbei, oder? Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist glaube ich, vorbei. Wobei, ganz rausschmeißen kannst du es nicht, dafür ist der Impact einfach zu groß. Also konzeptionell zu sagen, ich verzichte da drauf.
Ja.
ist schon, das kommt schon im Entschluss, ne, gleich so, ich ernähre mich jetzt nur noch vegan. Kann man machen, ist auch richtig oder so, nichts dagegen zu sagen, aber es hat schon eine Konsequenz. Es ja. ist nicht einfach nur, also das ist nicht so,
also das letzte, wo ich
verzichte auf Bonbons der Marke sowieso.
Das letzte Mal, wo ich wirklich fast einen Eimer gesucht habe, war bei dem Song, bei der deutschen Übersetzung von Goodness of God. Da gab es eine Übersetzung und da habe ich gesehen und da habe ich gedacht, irgendwie, das kann nicht sein.
Ja, das, es gibt da gruselige, wirklich, ganz gruselige
Sachen. Also sprachlich dabei. Ist, also, dass man wirklich hingehen kann und es versucht, sprachlich 1:1 übersetzen, was da ist, und es wirklich schafft, an der Aussage des Songs so konsequent vorbeizugehen, aber zum Schluss sich sagen können, ja, aber mein Google-Übersetzer hat das vielleicht so ausgespuckt und es ist doch 1:1 ja. oder so.
Ja, nee, es sollte schon, also es ist immer die Sache mit der Übersetzung und der Übertragung. Ne? Und dann die Übertragung geht natürlich immer ein bisschen weiter oder so, nimmt nur noch den Sinn mit und manchmal noch nicht mal das.
Furchtbar.
Und dann wird's arm oder so. Und natürlich auch die Singbarkeit spielt auch eine Rolle. Und so, ich habe, wie soll ich sagen, ich bin relativ schmerzfreier als andere mit dem Thema Übersetzung oder so. Ich kann schon den Schmerz verstehen. Es gibt bestimmte Gottesdienstformen, und wo ich weiß, da sitzen die und die Leute, und die kicke ich mit Englisch einfach raus.
Ja.
So, und dann habe ich es lieber mal auch eine nicht ganz so gelungene Übertragung oder Übersetzung zu singen. Das kriege ich übers Herz.
Nee, das kann ich nicht.
Ich kicke die mit Englisch raus oder so. Oder ich verzichte ganz darauf.
Das ist mein Ansatz dann, ja. Ich mache dann nur dann Deutsch. Wenn ich merke, ich bin jetzt in einem Umfeld, was jetzt Englisch da tatsächlich kritisch ist, dann bleibe ich tatsächlich bei
original Deutschen. By the way, um es Englisch einzuleiten, auch die meinen, Englisch zu sprechen, verstehen das nicht native-mäßig so gut, dass sie es wirklich, dass ich sage oder dass ich ihnen abkaufe, es ist deine Herzenssprache zu Gott.
Mhm.
Ja, das ist das Erste, was ich unsere Kids frage oder so, die natürlich auf Englisch stehen, was ich auch verstehen kann.
Ja.
Ich verstehe Englisch auch und ich sing's auch, ich mag's auch und ich kann mich auch in Englisch ausdrücken, das ist nicht mein Problem. Aber wenn wir reden, fange ich nicht an, Englisch zu sprechen, sondern wir reden natürlich auf Deutsch miteinander, weil das unsere Sprache. Mit Gott im Gebet rede ich auch nicht auf einmal Englisch, oder auch nicht, wenn es cooler ist, sondern weil ich bin ich und ich rede auf Deutsch normalerweise oder so. Ja, und dann kann mir keiner erzählen, dass er das in der Tiefe so im Herzen spürt, wenn er hier sozialisiert aufgewachsen ist und deine Eltern Deutsch sind und bla bla bla, du Englisch in der Schule hattest, das war's. Dass das deine Sprache zu Gott ist oder so, ja, es ist auch eine Sprache zu Gott, es ist auch eine Form und ich will das nicht kaputt treten oder so, aber es ist nicht das Urding, mit dem du dich an Gott wendest, das meine ich oder so, ja, auch nicht, wenn du
also wenn ich
cool findest.
Und da geht es ja um textliche Verständlichkeiten so, und ich merke das auch, also meine Setlisten, die ich habe, sind auch mit den Jahren immer deutscher geworden. Also wenn ich vor 20 Jahren Lobpreisabend gemacht habe, dann war wirklich Hälfte Englisch, Hälfte Deutsch. So. Und mittlerweile ist es so, ich habe, glaube ich, bei einem Set von 15, 20 Liedern, habe ich vielleicht 1-2 englische Songs mit dabei. Und der Rest ist tatsächlich auch dann Deutsch. Weil, genau was du sagst, mir auch wichtig ist, so diese Art von Tiefe und wirklicher Gottessprache, die ich dann da versuche, dann irgendwie einzunehmen und diese Haltung einzunehmen, hey, ich möchte jetzt Gott irgendwie begegnen und mein Herz mich mit ihm so dazu verbinden. Das gelingt tatsächlich auch mir nur, und ich würde mich als einen mittelprächtigen Englisch-Native-Speaker irgendwie so eingruppieren. Klingt mir tatsächlich auch nur in der Sprache, die ich eigentlich wirklich kann.
Also als Beispiel mal, wo es mir so geht regelmäßig, ist der Song, den ich auf Englisch phänomenal finde, So Alive von Hillsong. Ja? Also wenn die Sterne deinen Ruf hören, dann auch ich, dann So Alive. Das ist, ist hineingeführt, das einfach reinschwingen in die Anbetung, ist auch ein Bild, was ich sonst nirgendwo in anderen Liedern gefunden habe. Fand ich, also hat mich persönlich unheimlich angesprochen. Und dann gibt es diese Übersetzung. Und können sich nur die Fußnägel aufstellen, wo es dann heißt, hast du erst gesprochen, gehorcht die Natur und Wissenschaft deinem Ruf stets. Und das zu singen in der Melodie an der Stelle oder so, ja, ist so.
Ja, aber das ist so das, was ich meine. Das so, ist, ja. Eigentlich ist das schon gewollt. Apothekenpflichtig.
Und so. Und trotzdem kriege ich es hin, das würde ich sagen. Also das, wenn bevor ich es auf Englisch singe, weil das englische Text ist auch so tief und so komplex und da kann mir keiner erzählen, dass er so mit Gott spricht. Und dann lieber auf Deutsch, auch mit dieser schwierigen Stelle, die ich nach wie vor, mit ich mich nie gewöhnen werde und die ganz schwer zu singen ist und auch nicht geht und bla bla bla. Und trotzdem drückt es was aus oder so. Und da kann ich dann schwer drauf verzichten. Dann nehme ich es trotzdem.
So, okay, das ist das dann, Beispiel, da bist du vielleicht weiter als ich, weil das ist für mich eine Grenze. Weil das war genau der, das war der Grund, warum der Song bei mir nie auf die Liste kam.
Ja.
Weil ich einfach, das finde ich so schlecht tatsächlich. Also, und jetzt nicht nur, jetzt, weil ich jetzt denke, Mensch, da hat sich jetzt doch einer hingesetzt, irgendwie stundenlang. Und diese Mühe eine gegeben. Zeit, und er hat sich wirklich bemüht, so. Jetzt weißt du, ich bin überhaupt kein Bemühungspädagoge irgendwie so, weil ich davon nichts halte. Ja. Aber so die Tiefe daran ist tatsächlich, dass ich denke, das ist Grütze. Ich halte das wirklich für, das ist für mich tatsächlich, da sind wir bei, jetzt sage ich das ein hartes Wort für oder so, aber da sind wir bei Schund. Wer so einen Satz rausballert und tatsächlich dann dafür noch sogar Tantieme irgendwie bekommt, weil für den Text, der ist eigentlich für mich aufgefordert, jeden einzelnen Cent tatsächlich zu spenden. weil davon was zu behalten irgendwie, ist eigentlich für jeglichen, der ernsthaft sich mit Text und deutscher Sprache sich auseinandersetzt oder so, okay. ist wirklich krass daneben. So.
Gut, okay. Wie gesagt, ich, wenn du der Autor bist, keine Ahnung, wer das gerade geschrieben hat, und das hörst, also ich bin für dich.
Gott, wenn du der Autor bist, übe weiter, aber vielleicht
ich singe
liest das nochmal anders, wie jemand.
Ich singe deinen Text,
das
ich singe es auch zu Gott, ich habe nicht so das. Das ist die unterschiedliche Herangehensweise einfach und beides. Aber ich kann natürlich den Schmerz verstehen oder so, und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich stumpf drüber hinweggehe und sage, mach doch nichts, nicht so schlimm, Hauptsache die Botschaft zählt oder so. Nein, das ist Quatsch, das bleibt schwierig. Ja, genau. Anderes Thema, was auch immer in diesem Zusammenhang so mitkommt oder mitschwingt, du hast es auch schon anklingen lassen, sind diese Wiederholungen.
Ja.
Nicht nur, dass man Refrain, groß, immer wieder Bridge, groß,
ja.
wiederholt.
Ja, sehr gut, ja, so macht man das.
Die Wiederholung in der Sprache selbst, also selbst wenn du den Teil nicht wiederholst, wiederholt sich die Sprache.
Ja.
So, ja. Das ist ja auch ein Stilmittel oder ein Merkmal, der oft kritisiert wird.
Ja.
Was würdest du jemandem dann so darauf antworten? Wenn es sagt, gähn, langweilig, immer wieder 10.000 Mal und so. Das Wiederholen.
Da würde ich sagen, du, Bertolt Brecht hat ganz tolle Texte geschrieben, auch Liedtexte mit dem Wald zusammen. Hört er die doch an.
Ja,
ich weiß, was du meinst. Also, tatsächlich jetzt, ich mache Lobpreismusik jetzt seit 25 Jahren, tatsächlich habe ich so eine Diskussion noch nie gehabt.
Echt nicht?
Nee. Och. Noch nie kam zu mir jemand hin und sagte, Stefan, du, warum wiederholst du das an der Stelle so oft? Oder warum ist so dieses sprachliche Vehikel irgendwie bei dir so oft in der Nutzung irgendwie drin? Vielleicht, weil ich selber auch nicht so oft mache. Also tatsächlich ist das von mir nicht das, es ist nicht mein so ein Stilmittel, weil ich natürlich selber Wiederholung nicht so mag. deswegen ist das nicht jetzt was aus meiner eigenen Praxis jetzt. Aber ich kenne tatsächlich so diese Anfrage und muss dann tatsächlich im letzten Grunde sagen, ja, nochmal, Lobpreistexte werden immer, und es ist ihnen naturellmäßig in der DNA festgeschrieben, sie sind intellektuell und sprachlich erstmal barrierefrei. Sie haben jetzt nicht den hohen Anspruch, jetzt sprachlich Tiefen und Weiten ausloten zu können, sondern das tust du selber.
Und es ist natürlich auch ein bewusstes Stilmittel, weil Leute entdeckt haben irgendwann mal, da liegt auch eine Kraft drin. Also dieses ja schon penetrierende Wiederholen, dieses wirklich stumm.
Blödes Bild.
Ja, doch, es ist, doch, ich bleib dabei. Es ist eine Penetration, tatsächlich. Also, wenn du auf einer Stelle immer wieder drauf haust.
Oder, irgendwann bist du durch.
Und dann bist du irgendwann durch. Und das wird ja eben genau, das geht ja vielen auf den Wecker oder so. Aber das ist ein Stilmittel, wo Leute irgendwann gemerkt haben, nee, das nützt doch was. Wir machen das nicht nur, weil uns nichts anderes einfiele oder so. Oder weil wir so wenig Programm haben.
Es ist ein liturgischer Griff.
Genau, es ist ein liturgischer Griff. Und das, der ist schon alt. Das wollte ich auch damit sagen. So. Das haben wir jetzt schon immer gemerkt.
Und nochmal.
Und ich brauche das auch, habe ich an manchen Stellen gemerkt. Auch gerade dann, wenn ich denke, ich brauche es nicht. Kurzes Beispiel. Also ich mache ja so hier zu Hause Backing Tracks für Lobpreis.
Ja.
Kurze Erklärung.
Weltweit.
Wenn ich weiß, was das ist, das sind eine Art Playback, wo Lobpreislieder die Instrumente spielen oder so. Also wenn du Lobpreisleiter bist und am Samstagabend ruft dich dein Keyboarder oder Trommler oder Bassist
an
und
sagt,
ich bin krank oder so, dann gibt es die Möglichkeit, Backing-Tracks abzufahren und dann hast du trotzdem am Sonntagmorgen einen Bass oder ein Schlagzeug oder was immer da ausgefallen ist. Wie das dann technisch geht, das erklären wir mal in einer anderen Folge, liebe Kinder. Was ich im Herstellen dieser, wenn ich diese Tracks herstelle, dann muss man sich ja damit ungefähr auch 10.000 Mal befassen und die hören.
Ja.
Logisch. Ne? Und so manches Mal ist es mir so gegangen, dass ich beim ersten Mal gedacht habe, ja, also textlich, du bist ja jetzt für die Musik, aber textlich ist das jetzt nicht so, warum haben die das so getextet, interessiert mich nicht, hat mir nichts gesagt. Ja. Im Arbeiten mit den Songs, du ahnst jetzt, worauf es hinausläuft, und beim 10.000. Mal bei der Wiederholung, und hörst es, habe ich hier oft gesessen mit Tränen in den Augen und habe die Hände erhoben und war ganz nah bei Gott und auf einmal hat es mich gepackt oder so.
Ja.
Es brauchte diese 10.000 Mal tatsächlich.
Ja.
Ich brauchte die. Gott kennt auch kürzere Wege natürlich.
Ja, manche versteht schon einen Text nach dem ersten Mal hören. Aber
und ist ja toll.
Beim ersten Mal, ja.
Ganz klar. Aber deswegen fand ich das mit der Gott, manchmal ist Gott penetrant, deswegen finde ich das Bild gar nicht so schlecht oder so.
Und was für mich
gut. Und er sagt, nein, ich gehe jetzt hier nicht weg.
Ja.
Du bleibst bei mir. Und lass uns nochmal da gemeinsam drüber nachdenken oder so. Ja, ich bin schon irgendwo anders und juppai die und juppai da. Und Gott ist noch. Nee, lass uns noch mal zu den Basics kommen. Und irgendwann hast du es dann. Aber es braucht diese Zeit. Und diese Zeit kannst du nicht mit Comics lesen und oder irgendwas anderem mitspielen oder sonst was füllen, sondern die verbringst du an diesem Ort und nur damit.
Für mich ist ein guter Lobpreistext auch immer eine Form von Kompass. Es ist noch nicht die fertige Karte. Es ist noch nicht der fertige Weg, der vor mir liegt, wo ich vom Ende, vom Anfang her alles weiß. Sondern ein guter Lobpreistext ist für mich erstmal nur ein Kompass, der mir eine Richtung aufzeigt, der mir eine Möglichkeit aufzeigt, einen Weg zu beschreiten, in eine Richtung zu gehen, mich in einen Ort zu investieren, um dann plötzlich an diesem Ort zu merken, hier blüht was, hier entsteht was. So, das ist für mich das, was ein guter Lobpreistext tatsächlich kann.
Und das hat, und wie jede Arbeit, hat dieses Element der Wiederholung. Also sag mir irgendeinen Job, wo du nicht irgendwie eine Routine hast, jeder Tag neu ist, wo du immer was, nein, du hast die Jahreszeiten, du hast was weiß ich, dasselbe wie letztes Jahr, dasselbe wie letzte Woche, dasselbe vielleicht wie gestern und machst den gleichen Turn und hoffst nicht auf ein anderes Ergebnis, aber auf irgendeine Form, wo du was einfahren kannst. Ne? Das gibt es halt, braucht es auch hier und es ist auch manchmal, das ist auch eine Arbeit. Ja.
Und das ist mir auch so gegangen. Ich finde manchmal Lobpreistexte an Ecken, die ich nicht vermuten würde. Ich finde zum Beispiel die sprachliche Arbeit von Joe Falk der letzten 10 Jahre herausragend, obwohl es nicht bewusst fromme Lieder sind, die er geschrieben hat. Und trotzdem haben die für mich eine Tiefe und beschreiben Zustände, die ich tatsächlich Horizonte erweitern fand. Ich finde, eines der tollsten Lieder, die jemals über die Bibel geschrieben wurden, es stammt für mich von Peter Gabriel, das ist dieser Song The Book of Love, wo so schöne Bilder gebraucht werden, so schöne Zustände beschrieben werden, mit einer Zartheit, aber auch mit einer Direktheit, das trifft mich irgendwie so zutiefst. Und das ist nochmal so ein Ding, wo ich denke, ja, also Lobpreismusik muss nicht immer aus Bethel und aus Hillsong kommen. Nee, überhaupt nicht. Das sind tolle Brunnen, da kommen tolle Sachen her, alles richtig, alles prima. Aber es gibt noch viel mehr Brunnen da draußen, die man nutzen kann.
Einer meiner Lieblings-Lobpreislieder kommt übrigens auch von Peter Gabriel. Und nicht in The Book of Love, sondern In Your Eyes.
Ja.
In deinen Augen.
Ja.
Also diese Live-Performance. Und dann habe ich den Text gesehen und da habe ich auch mit Pippi in den Augen gestanden und ich dachte, oh, ein Beton ist das denn?
Ja.
Wie tief und wie geil. Also in deinen Augen bin ich komplett. In deinen Augen finde ich 1000 Kirchen oder sowas.
Ja.
Und er beschreibt auch eine Beziehung. Und das auf Gott singt, das gibt es viele Beispiele noch. Ja. Ja. Ach, ich mache mir auch eigentlich keine Sorgen, wenn wir jetzt von Kritik reden und Kritik an Texten, weil ich sowieso davon ausgehe, only the strong survive. Also sagen, es ist ja nicht alles, was geschrieben ist, wird auch irgendwie Bestand haben oder so. Und da gibt es so eine wirklich natürliche Selektion. Und auch die altehrwürdigen Lieder, die wir kennen, die mit dem großen Gehalt und die wir in den Gesangbüchern finden und da ihren Verbleib seit 300-400 Jahren oder noch mehr haben, ist ja auch schon eine Art Auslese on top of the Pops der Zeit oder so. Und auch die haben zu ihrer Zeit, man muss es so sagen, Schrott gemacht und Schrott geschrieben oder so. Ja, ich glaube, ich will mir jetzt kein Unrecht tun oder sowas. Zinzendorf oder so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, möge er mir verzeihen oder so. Jedenfalls irgendeiner der Altehrwürdigen hat auch ganz viele Lieder, hat man mal ausgegraben und da hat er so eine ganz komische Verliebtheit und mythologische Beschreibung von Jesu Wunden in seine Lieder gebracht. Ich kann das jetzt gar nicht so wiedergeben, wo man sich echt, wenn man das liest, dann denkt man, hä? What? Das soll ich jetzt singen? Oder so? Es kann ja sein, dass das dein Ausdruck ist oder so, aber auch eher schwieriger Zugang, will ich sagen. Aber komisch, diese Lieder singt auch keiner mehr.
Ach ja.
Hat seinen Grund, ne?
Ja, also, das ist der Test der Zeit. Also es genau, ist so, dass wenn ich mir angucke, ein Bach war zu seiner Zeit hochgeschätzt, aber da gab es tatsächlich auch noch 3-4 andere Jungs, die in der damaligen Zeit in der Popularmusik und in der bekannten Musik irgendwie tatsächlich sehr viel höher gehalten wurden, die heute aber niemand mehr kennt. Mhm. Und Bach ist so dieser riesen Monolith. Ja, also das ist immer so, was du ja eben schon richtig beschrieben hast, so dieses was überdauert mehr als diese 2-3 Wochen, sondern was gewinnt plötzlich nochmal so eine Bedeutung, was geht nach hinten raus nochmal so auf und hat nochmal so einen Widerhaken oder hat nochmal so eine Bedeutung dann biografisch in der Geschichte von Menschen. Jetzt könnte man sich zum Beispiel in dem Zusammenhang fragen, irgendwie so, Paul Gerhardt, ohne 30-jährigen Krieg, ist das irgendwie denkbar? So, ja, nein. Ich glaube auch tatsächlich, das ist meine Überzeugung, wir tun, wir schaffen, wir machen. Und es gibt ein paar Songs, die singen wir in 1000 Jahren noch. Die haben wir auch schon vor 300 Jahren gesungen. Und es gibt ein paar Songs, die sind jetzt totale Hits. Die kennt in 50 Jahren wahrscheinlich niemand mehr. Ja, so ja. Und dann, auch das ist okay. Dann hatten sie ihr Leben für die Zeit und hat Menschen fröhlich gemacht. Und das ist im letzten Grunde das, was Musik auch tut. Menschen fröhlich machen, Menschen erreicht, Menschen.
Und es geht gar nicht immer nur um die weltprägenden, grenzübergreifenden Lieder, die Generationen prägen, sondern es geht auch um die Lieder von vor Ort, die du in deiner Gemeinde singst und die da einen anderen Impact auch haben, was Gott bei dir vor Ort macht oder so. Du hast ein Lied geschrieben, das kann nur jemand verstehen, der aus der Region kommt. Von den Wien bis zum Stift heißt es da. Ja?
Ja.
Da geht es um Gott kommt und Erweckung kommt ins Land und so. Und dann beschreibst du das Land. Oder, ja?
Genau.
Jemand
genau, weil es hier in Ostwestfalen ein Wien-Gebirge gibt und Stift Quernheim. Genau. Und Stift Quernheim gehört mit religionsmäßig zu Bünde.
So. Kennt man schon 100 Kilometer nicht mehr oder so.
20.
Entfernt, oder 20 Kilometer entfernt schon nicht mehr oder so. Und hat vielleicht schon keine Relevanz mehr. Aber ist auch nicht nötig. Den Impact hat es bei euch. Ja?
Korrekt.
Und da hat es einen anderen Impact, den Impact. Und so ist es inhaltlich auch, oder überhaupt mit Inhalten oder so. Das, was vor Ort, in deiner Zeit, an deinem Ort geschieht, nicht über Generationen hinweg. Ich will das nicht niedermachen, das ist kein Einfluss, aber das muss nicht immer das Ziel sein.
Oder auch, überleg mal, weißt du, wir haben ja schon auch in den letzten 25 Jahren, welchen Lobpreis-Welthits haben wir beide auch schon zusammengeschrieben, die keine Sau kennt, zu Recht. So, und dann gibt es aber diesen Song zum Beispiel, und da sind wir jetzt auch bei hier, bei uns in der Region, aber bei einem Song wie Wo du wohnst, wo du, als ich den geschrieben hatte und als wir den dann zusammen dann in der Band dann entwickelt haben, den Song, wo keiner gedacht hätte, oder wo ich jedenfalls nicht gedacht hätte, das ist so ein Song, den singen die Leute jetzt noch nach 25 Jahren total mit Begeisterung. Wir hatten ja jetzt am 8. April hatten wir Bünde ja den letzten Feierabend, und das war der letzte Song, und hinterher kamen so viele Leute auf mich zu und sagten irgendwie so, der Song, der war heute wichtig.
Eine Art Hymnus vor Ort.
Das ist die Feierabendhymne irgendwie so, das verbinden wir so dermaßen mit dem Ding, haben wir nie wieder danach so gut zugehört wie da und jetzt auch wieder und so. Und im letzten Grunde ist es das. Und das ist nochmal Text oder Sprache. Manchmal funktioniert es regional, und wenn es den Test der Zeit besteht, dann hat es was in den Leuten irgendwie gemacht. Und dann sind wir bei, dafür ist es gut. Und dann stelle ich mich auch jeder inhaltlichen Kritik, die ich mich dann auseinandersetzen kann. Auch habe ich für mich nie den Anspruch gehabt, theologisch irgendwie alles wasserdicht irgendwie so zu haben.
Darf man
das fand ich auch immer langweilig, weil dann fange ich an, im Kopf der anderen Leute zu schreiben oder das mitdenken zu müssen. Aber ich bin derjenige, der da schreibt. So
die inneren Pappkameraden, die so aufstehen.
Ach, furchtbar. Und so innere Pylonen, die ich dann noch mit umschiffen muss oder so.
Ja. Nee. Was würde dazu sagen, Punkt dazu sagen? Furchtbar. Nein, ganz, ganz schrecklich. Das geht gar nicht. Genau. Was wollte ich noch sagen? Ach so. Conclusio. Also, eigentlich geht es wirklich darum, eine eigene Sprache zu finden, tatsächlich. Einen eigenen Ausdruck zu finden. Das, was dir keiner nehmen kann, letztendlich, weil du eben nicht für andere in erster Linie schreibst und nicht für den Welthit. Es gibt, sprechen können wir sowieso im Lobpreis nicht von sprechen, aber sondern einfach, weil es raus muss oder so. Einfach, weil du es sowieso tust. Mhm. Also, ich habe neulich ein Interview mit Heinz-Rudolf Kunze. Kein Lobpreis in dem Sinne, aber der hat mal so rausgehauen, dass er so bis zu 500 Texte im Jahr einfach schreibt. Und er sagt nicht, ich setze mich vom weißen Blatt Papier und heute muss ich aber mindestens, sondern die kommen zu ihm. Er kann gar nicht, er müsste sich dagegen wehren aktiv, um damit die nicht zu Papier kommen. War nicht eine beachtliche Zahl oder so, aber er hat das, für ihn war das keine Leistung in dem Sinne, in dem Interview. Er hat das jetzt nicht irgendwie, jetzt guck mal hier auf meine Muskeln oder so, sondern ich kann gar nicht, selbst müsstest mir schon hier irgendwie die Hände abhacken und dann würde ich irgendwo drauf sprechen oder so. Also mach dein Ding oder so. Das ist, glaube ich, so ein eine Conclusio. Und unabhängig von Ansprüchen und Erwartungen und auch von Kritiken, es ist überhaupt nicht schwer, Kritik zu üben an da. Wir haben es eben schon gesagt, es ist babyleicht, irgendein Lied zu verreißen. Es ist total easy. Aber auch erstmal alle Ansprüche fahren lassen. Ne?
Ja, also wenn wir jetzt bei der Geschichte sind, irgendwie so, wenn du vielleicht selber Songs schreibst oder da so in die Richtung denkst, ich find's immer toll, wenn ich merke, ich habe da jemanden, der hat eine eigene Sprache entwickelt oder der hat sein eigenes Ding irgendwie entwickelt. Es gibt da nur ganz wenige deutsche Künstler, wo ich zum Beispiel sagen kann, wo ich nur den Text sehen muss und an dem Text schon erkenne, wer hat ihn geschrieben. Da gibt es, würde ich sagen, da gibt es vielleicht so 4, 5 wirklich ganz originelle Typen. Das wären ganz schnell, würden für mich einfallen. Reinhard May, an dem würde ich, glaube ich, immer an einem Text erkennen, weil das sehr beschreibend irgendwie ist.
Mhm. Kann man sich auch
vertun. Udo Lindenberg würde ich immer an Text finden. Ich würde Herbert Grönemeyer immer am Text erkennen, glaube ich auch. So das, was er so tut. Das sind so Leute, wo ich so sprachlich einfach denke, irgendwie, das sind Leute, die haben einen eigenen sprachlichen Kosmos begründet, in dem sie leben können.
Hier den Sack zubinden, euch wieder herzlich einladen, mitzudenken, zu schreiben, in irgendwelchen Kommentarspalten irgendwas zu hinterlassen. selber aktiv zu werden. Ach übrigens, und denkt nicht, ihr müsst das immer alleine reißen, das wäre mir noch wichtig. Wir mögen ja in unserer Superstar-Kultur, in der wir so aufwachsen, durch die Medien geprägt, sehen wir immer den einen, der da vorne steht und auch im Lobpreisbereich oder so. Die besten Songs aller Zeiten sind immer von mindestens zwei Personen geschrieben worden. Lennon, McCartney und nennen sie wie sie wollen. Also das war immer eine Teamwork oder so, auch eine Disziplin, die wir nicht so auf dem Schirm haben. Das ist auf jeden Fall eine Spur, die ich euch noch mitgeben wollte. Das fällt mir gerade noch ein. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit jetzt. Wie gesagt, schreibt fleißig, tretet mit uns in Kontakt. Ich würde mich sehr freuen. Und wir haben heute keine 10 Fragen. Wir können uns mal gegenseitig 10 neue Fragen ausdenken oder stellen. Aber ansonsten würde ich sagen,
alles Gute, ihr Lieben.
Gott mit
Danke
euch.
Danke fürs Zuhören.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.